Ich finde, die sollten mir Reparationszahlungen zahlen. Meine Schwestern müssten eigentlich jeden Monat mir so einen Betrag überweisen. Aber mal gucken.
Hi, ich bin Chris. Meine Gäste und meine Gästinnen sprechen mit mir über den Begriff des gut integriert Seins. Was es für sie bedeutet, was dieser Begriff in ihnen auslöst und ob sie einen Kulturclash empfinden, das erfahrt ihr hier. Meine heutige Gästin, Tesneem Kadiri. Und falls dieser Podcast euch gefällt, dann freue ich mich über ein Abo von euch. Willkommen zu einer neuen Folge von Gut Integriert. Heute habe ich eine tolle Gästin bei mir zu Gast, Tesneem Kadiri. Ich bin ultra happy, dass du da bist.
Hi!
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Danke für die Einladung.
Das ist schön. Danke, dass du da bist. Ich bin total happy, dass es geklappt hat. Ich will gar nicht zu viel sagen, deswegen starte ich gleich in die erste Frage, und zwar, wer bist du und was machst du? Was müssen meine Zuhörer und Zuhörerinnen von dir wissen?
Also ich heiße Tesneem Kadiri, ich bin 22 Jahre alt und bin in Duisburg geboren und aktuell arbeite ich als Journalistin und Moderatorin vor allem für drei Formate, im WDR Newsroom, für das Funk-Auslandsformat Atlas und für die ARD-Fernsehsendung 9,5 und in meiner Freizeit kickboxe ich gerne und mache Pilates.
Beim Podcast geht es ja sehr stark um den kulturellen Background und um Kulturclash. Was ist dein kultureller Background?
Mein Background kommt aus Marokko. Also mein Vater ist als Student aus Marokko nach Deutschland gekommen und meine Mutter ist hier in Deutschland geboren, aber ihre Eltern sind als marokkanische Gastarbeiter nach Deutschland gekommen.
War deine Herkunft ein großes Thema, als du groß geworden bist bei deinen Eltern?
Ja, also es gibt da ja so zwei Perspektiven. Einmal, ob es für meine Familie und mein engeres Familienfreunde und so Umfeld ein großes Thema war, würde ich auf jeden Fall ja sagen. Ich bin bei meiner Großmutter sehr stark aufgewachsen, also beziehungsweise wir waren immer in so einem Mehrgenerationenhaushalt. Oben meine Großeltern, meine Tante war zu dem Zeitpunkt auch noch zu Hause, weil sie studiert hat und meine Mutter hat mich mit 21 bekommen. Das heißt, sie war gerade am Anfang ihres Medizinstudiums und das ist ja ein sehr langes Studium, kann ich mir vorstellen. Deswegen und sehr anstrengend, deswegen wurde ich viel von meiner Großmutter aufgezogen und die war meistens so halbes Jahr Deutschland, halbes Jahr in Marokko. Das heißt, ich habe sehr lange auch fast nur Arabisch gesprochen und dann so für die Grundschule sozusagen Deutsch gelernt. Also für uns war das super wichtig und meine Oma hat natürlich nicht irgendwie Deutsch gekocht, sondern Marokkanisch, weil das ist, was sie kannte. Wer soll ja denn zeigen, wie man Deutsch kocht? Also es gab natürlich marokkanische Küche bei uns und ich habe auch mit denen Arabisch geredet. Das merke ich auch jetzt gerade, weil mein Arabisch schlechter geworden ist mit den Jahren. Und ich habe vor ein paar Tagen mit meinen Großeltern telefoniert und ich musste auf Arabisch switchen, weil ich gemerkt habe, die haben nicht verstanden, was ich gesagt habe. Die können Deutsch, aber die sind alt. Also natürlich wird es mit der Zeit, ne? Also ich habe erst ein paar Jahre jetzt nicht mehr so viel Arabisch gesprochen, schlechter geworden. Bei denen muss es viel schlimmer sein. Die haben auch nicht so viele Leute, mit denen sie Deutsch reden. Dann habe ich halt das auf Arabisch versucht zu sagen und ich war richtig so, Gott, es ist schon hart gerade.
Wie wichtig sind dir deine Wurzeln?
Ich glaube, damals waren die mir total unwichtig, weil ich das gar nicht wertgeschätzt habe, dass ich zu Hause ja immer diesen Anker hatte durch meine Großeltern, durch diesen festen 6 Wochen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich Urlaub nennen kann. Let's be real, Familie ist rückblickend nicht immer Urlaub, weil wirklich ein Urlaub, den ich jetzt erlebe, der ist schon entspannender als 6 Wochen Marokko. Aber halt diese Zeit, 6 Wochen in Marokko, ich habe das dann nicht so verstanden, wie hart es werden könnte, wenn man sich das alles selbst erschaffen muss, also alleine lebt, ich wohne jetzt in einer WG in Köln, meine Mitbewohnerinnen sind beide nicht marokkanisch und haben keinen Migrationshintergrund, also sie haben da jetzt nicht irgendwie, sind jetzt keine Leute, mit denen ich zu Hause marokkanisch koche oder marokkanisch rede.
But you should, also und kochen.
Ja, wahrscheinlich. Ich bin an sich nicht so kochbegabt, also, beziehungsweise ich rede mir das immer ein, wahrscheinlich sollte ich einfach dran arbeiten. Aber das denke ich mir auch, aber das ja, es ist halt nicht so, dass man nach Hause kommt und meine Großmutter hat was Marokkanisches gekocht oder ich kann so sagen, hey, ich möchte unbedingt ein Simmin, das ist meine Lieblingssache, meine Lieblingsspezialität und in 2 Tagen macht sie mir das. Und seitdem schätze ich das mehr, aber früher wollte ich unbedingt als Deutsch wahrgenommen werden, weil ich unbedingt keinen Rassismus erleben wollte, so wie meine Eltern es erlebt haben und meine Mutter mir auch immer eingetrichtert hat, seit ich ein kleines Kind bin, hey, Also es war immer so diese Grundannahme, Leute werden rassistisch sein. Ich finde, das ist auch einfach Realismus, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Meine Mutter trägt zudem Hijab, also muslimisches Kopftuch. Sie hat natürlich noch mal erlebt viel mehr Rassismus als ich, würde ich sagen, beziehungsweise Islamfeindlichkeit.
Schrecklich.
Und sie hat während, ja, und sie hat während ihrer Schulzeit halt so Situationen erlebt, in denen sie es schwerer gemacht bekommen hat von Mitschülerinnen und Mitschülern und auch von Lehrern und Lehrerinnen. Und deswegen hat sie mir immer eingetrichtert, du musst die Beste im Deutschunterricht sein. Du musst wirklich die beste Note haben, damit keiner irgendwie rassistisch sein kann. Und wenn sie rassistisch sind, dann haben sie keinen Grund, weil du bist die Beste. Und das, glaube ich, habe ich wirklich sehr stark internalisiert, dass ich während der Schulzeit mich voll gefreut habe, wenn irgendjemand gesagt hat, boah, ich weiß nur, eine meinte, du sprichst einfach besser Deutsch als die Deutschen. Und ich war so, oh mein Gott, danke. Wie dumm. Ich bin selbst Deutsche. Rückblickend denke ich mir so, was ist das für ein dummer Kommentar?
Ja.
Aber ja, das hat sich aber schon geändert. Mittlerweile wünsche ich mir schon mehr. Also ich höre zum Beispiel gerade gerne marokkanische Musik oder so, um daran zu denken. Oder ich versuche irgendwie anders, überlege, ich merke mittlerweile auch mit meinem Aussehen. Ich habe meine Haare mal blond gefärbt nach dem Abitur. Und ich glaube, das hatte viel damit zu tun, dass ich meine Locken nicht so schätzen konnte um mein marokkanisches Aussehen. Und jetzt mittlerweile lasse ich sie dunkel. Oder, also ganz viele Sachen so in meinem Alltag, bei denen ich gemerkt habe, oh, ich schätze das schon sehr, dass ich diese Wurzeln habe.
Und wie denkst du, kam das und von wo kam dieses Gefühl, wieder marokkanisch zu sein?
Mit dem Abstand. Also, und mit der WM. Ich sag dir, wie es ist. Wir haben ja nicht gewonnen, aber für uns haben wir gewonnen. Es ist total seltsam. Marokko ist wirklich, also wir sind schon weit gekommen, finde ich, für ein afrikanisches Land. Und ich war dann auf der Ella-Straße, als wir diesen zweiten Sieg hatten oder so. Mich juckt Fußball jetzt per se jetzt auch nicht so sehr, ne? Aber diese WM hat mich so mitgenommen. Und dann strand ich da so auf der Straße und gab so rote Böller und so. Und es waren so viele Marokkaner, beziehungsweise an sich nordafrikanische Menschen. Und ich habe so zum ersten Mal so ein Gefühl von, oh, das sind meine Leute gespürt. Ich hatte das vorher gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil es nicht eine Entscheidung war. Weil ich bin nach Hause gegangen und mein Umfeld, das ich von meinen Eltern mitbekommen habe, war stark marokkanisch, weil ihre Freunde und Freundinnen Marokkanerinnen waren. Und deswegen habe ich deren Kinder natürlich, also wir waren einfach Friends irgendwie. Und ich habe mich nie dafür entschieden. Ich musste ja Marokkanerin sein.
Ich fand es jetzt auch spannend, als du meintest, dass du zum Beispiel deine Haare gefärbt hast oder deutsch sein wolltest. Wann ist man deutsch? Kann man überhaupt deutsch sein? Also man kann alles machen, was man möchte, quasi um deutsch zu wirken. Aber wird man wirklich von Deutschen als deutsch wahrgenommen? Oder so, was ist so diese Messlatte, you know?
Ja, man wird nicht so wahrgenommen. Ja. Ich finde das richtig krass. Gerade merke ich das nochmal viel bewusster, vor allem nach den Korrektivrecherchen, wo es um dieses Treffen vieler rechtsextremer Menschen und rechtsextremer Gesinnungen auf diesem Treffen ging. Da habe ich, finde ich, hat sich viel gezeigt. Also auch viel online, in Kommentarspalten und so und in Talkshows. Hat sich in den letzten Wochen einfach viel so gezeigt, sag ich mal. Also wir hatten ein Beispiel vor ein paar Wochen, als ich in der Redaktion saß und es um so einen Podcast ging, in dem unter anderem wohl Verschwörungstheorien verbreitet werden und der Podcast soll voll viral gehen. Und ich habe mich dann für 2 Tage an die Recherche gesetzt und bin da so ein bisschen abgetaucht. Und dieser Podcast hat auf etwas anderes sich bezogen, auf so ein Reel oder TikTok von einem Rechten oder vielleicht auch rechtsextrem, ich weiß es nicht genau, von so einem TikToker halt, der sich darüber aufgeregt hat, wie deutsche Großstädte mittlerweile aussehen. Und da ging es um Integration. Also es ging so darum, dass irgendwie Deutschland zu viele Leute aufnimmt und niemand wäre integriert und so. Und dafür müsste man einfach in deutsche Großstädte gucken. Und dann wurde so ein Video gezeigt von so einer Straße, wie es in Duisburg vielleicht aussehen könnte. Also da waren halt viele migrantisch geprägte Menschen auf dieser Straße. Vielleicht, also meine Güte, vielleicht war da halt so ein Laden, der denen gehört. Ich war so ein bisschen verwirrt, was der Sinn des Videos war. Da wurden halt ein paar Frauen mit Hijab gezeigt und ein paar Männer, die schwarze Locken hatten. Und das soll das Problem gewesen sein. Also die Menschen haben nichts getan. Die standen einfach und haben miteinander geredet.
Ja.
Und es waren halt mehrere von ihnen, also vielleicht 8. Und diese Person hat sich darüber aufgeregt, dass Deutschland den Bach runtergehen würde, weil es so viele Ausländer gibt. Und dann wurde gleichzeitig darüber gesprochen, dass sie nicht integriert werden. Und in dem Moment habe ich gecheckt, es ist total egal, was diese Menschen gemacht haben. Also meine Mutter trägt ja auch Kopftuch und ist Ärztin in Deutschland. Mein Vater ist Ingenieur, er sieht genauso aus. Und sie sieht genauso aus wie diese Menschen dort, ich auch. Und es ist total egal, was wir leisten und wie gut wir Deutsch sprechen oder was für einen Job wir haben. Am Ende sehen wir auf der Straße so aus und irgendein rechter TikToker oder der erfolgreichste Podcast aktuell auf Spotify oder der zweiterfolgreichste nutzt das als Beispiel, um zu sagen, Deutschland geht den Bach runter. Und da dachte ich so, boah, okay, krass.
Aber ich würde jetzt einfach zum nächsten Abschnitt springen, und zwar zum Kulturclash. Gab es Momente damals aus deiner Schulzeit, deiner Jugend oder allgemeine Momente, wo du aufgrund deiner marokkanischen Herkunft gestruggelt hast?
Ja, und vor allem so von außen einfach gepusht, weil man einfach Rassismus erlebt hat. Wir hatten es gibt mehrere Sachen, die ich nie vergessen werde, die mich sehr geprägt haben und sehr verletzt haben in dem Moment. Und einer war zum Beispiel, als es so einen Streit gab und mit irgendeinem Jungen, also es war so dieser typische beliebte Junge und ich war immer die Streberin, die eher unbeliebt war in meiner Schule. Und der hat irgendwas gesagt gegen so eine Klassenkameradin. Und weil ich wusste, dass ich so in diesem Ranking der Stufe E unten bin, dachte ich so ganz ehrlich, macht jetzt auch nichts aus, ob ich ihr jetzt helfe oder nicht. Ich kann ja nicht mehr tiefer sinken. Und ich mochte ihn eh nicht, weil er wirklich richtig gemein zu vielen war. Und deswegen habe ich darauf geantwortet und gesagt irgendwie, ja, sei leiser oder so. Also irgendwas so. Also man muss sich wirklich so vorstellen, wie so in den Highschool-Movies. Ja. Der Footballer versus die mit der Brille, die keiner mag, die ihr Pausenbrot auf dem Klo isst. Also war ein bisschen random, dass ich da so dachte, ich muck jetzt auf. Aber auf jeden Fall hat er dann dagegen geschossen. Und es hat sich die Cheerleaderin bei uns, die blonde Cheerleaderin, also no joke, they really look like
God,
that.
Das witzig. War richtig
funny. Ja. Und die waren auch zusammen. Also es ist so funny. Und sie hat dann ihm beigepflichtet und hat ihn unterstützt. Und es war erstmal so ein Streit, so typisch. Ne? Also ich habe gesagt, du bist dumm. Er meinte, du bist hässlich. Ich meinte,
wow.
Ja, Arschloch oder so. Er meinte, ja, du hast keine Freunde. Also es war so typisch. Ne? Und dann meinte er plötzlich, also er hat jemanden in den Chat hinzugefügt, einen Freund, damit er das schreibt. Und er meinte dann, geh zurück nach Afghanistan. Und es war so ein bisschen so, okay, warum mussten wir jetzt eskalieren? So, wir sind doch in der 7. Klasse, chill mal.
Ja.
Und ich bin nicht aus Afghanistan. Also ich fand das so ganz faszinierend, weil ich so dachte, ihr seid zu dumm, um mich rassistisch zu beleidigen. So, ihr seid näher an Afghanistan, glaube ich, als Marokko an Afghanistan ist. Was ist das? Ich war komplett verwirrt. Aber ja, dann wurde der ich fand es auf jeden Fall, ich war total verwirrt in dem Moment, weil dazu hatte ich kein Comeback. Was soll ich denn sagen?
Mhm.
Ja. So. Ich komme nicht aus Afghanistan, aber warum soll ich nach Marokko gehen? Ergibt keinen Sinn. Wie willst du mich damit beleidigen, dass ich Migrationshintergrund habe? Und dann wurde der Streit geschlichtet. Und ich fand die Situation sogar noch schlimmer, weil dann so eine Klassenkameradin geschrieben hat, hey, Tesnim, XY ist nicht dumm und XY, Tesnim ist Deutsche. Das war so die Schlichtung vom Streit. Und dann hat das Cheerleader-Girl geantwortet, hey, ja, also du hast schon recht, ne, 100%, ich stimme dir zu, aber Tesnim ist halt nur halbe Deutsche, ne? Und also ich bin bis heute fasziniert, dass sie gesagt hat, du hast 100% recht, aber sie stimmt 50% der Aussage nicht zu.
Oh,
da war
mein
ich
Gott.
Wirklich so, who am I? Aber das war krass, weil das war für mich so, in dem Moment dachte ich so, ach krass, das ist also ein Makel, dass ich nur 50% Deutsche bin. Also was genau, worüber diskutieren wir hier gerade? Mhm. Und dann, das war nur so eine, ich würde sagen, das ist so eine fast schon unterschwellige Form, weil ich das so ein bisschen für mich selbst ausgehandelt habe. Und das war gar nicht so dieser krasse Rassismus, wo ich so also doch, natürlich, geh zurück nach Afghanistan. Aber es war trotzdem nicht dieses Heftige. Aber das hat sich dann noch ein bisschen später entwickelt. Also es gab so eine Situation mit einer Mitschülerin, die offen gesagt hat, dass ihre Eltern die AfD wählen. Und das war hat sie total positiv gefunden. Und ich hatte irgendwie niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Ja, ich finde das auch sehr krass. Rückblickend finde ich das auch wirklich wild, dass niemand was dagegen gesagt hat. Oder zwei Typen, bei denen bekannt war, dass der Cousin von dem einen Typen, die war mit mir im Deutscher kam, dass der Cousin von dem einen Typen rechts ist. Das haben alle einfach gewusst, ja. Und so gesagt. Und die haben immer so Kommentare gemacht wie, wie kann es sein, dass du die Beste im Deutsch-EK bist, so besser als die Deutschen oder sowas. Oder haben mich mal, ja, richtig komisch, oder im Theaterkurs, mit denen ich, da war ich auch mit denen zu dem Zeitpunkt, da haben die sich darüber aufgeregt, dass ich durchgesetzt habe, dass die Hauptfigur einen arabischen Namen hat. Also ich weiß nicht, fanden halt die anderen cool und die haben dann auch Deutsch ausgesprochen. Also ich habe da ehrlich gesagt nicht viel drüber nachgedacht. Ich fand den Namen einfach schön. Ich glaube, Amira oder so war der Name. Und dann haben die sich die ganze Zeit drüber lustig gemacht und haben so gemeint, ja, wie spricht man das richtig aus? Die haben einfach mich versucht, damit zu irgendwie ärgern. Und an einem Tag ist das darin gegipfelt, dass sie sich zu zweit mir gegenübergesetzt haben. Fast der gesamte Theaterkurs saß daneben. Niemand hat was gesagt. Und dann haben die angefangen, Sachen zu sagen wie ja, Tesnim, was hältst du eigentlich davon, dass die meisten Terroristen aus Marokko kommen? Was ist deine Meinung dazu? Und also, soweit ich weiß, stimmt es nicht. Ich bin sich geprüft in dem Moment. Aber die haben dann die ganze Zeit solche Aussagen getroffen und haben versucht, mich irgendwie, mir ein schlechtes Gefühl dafür zu geben, dass ich Marokkanerin bin. Irgendwann ging es auch um Erdogan. Da war ich auch komplett verwirrt.
Nee, oder?
Ich jetzt ja.
Are the fucking for real?
Ja.
Ja, und dann sind ein paar andere Sachen passiert. Aber das waren einfach viele Momente in meiner Schulzeit, in denen ich mir das Gefühl gegeben wurde, egal was du machst, selbst wenn du die besten Noten hier schreibst, du bist irgendwie nicht ein Teil von uns. Und das zeigen wir dir auch. Und es war ziemlich blöd.
Das ist so respektlos. Also, das ist, ich meine, junge Menschen, bla bla bla, aber es ist so respektlos, erstens dir zu sagen, geh zurück nach Afghanistan. First of all, es ist alles daran schrecklich und falsch, aber wenn du schon rassistisch bist, dann be specific about it, weißt du?
Genau.
So, und dann zu sagen, so, sorry, aber das mit den Terroristen regt mich auch voll auf, weil ich mir halt denke, sorry, aber Deutschland war vor wie vielen Jahren, 80 Jahren, keine Ahnung, ein Nazi-Regime. Und es laufen immer Neonazis rum, die halt Menschen verprügeln. Und dann, die wollen doch auch nicht diese Connection haben, you know? Und die wollen auch nicht, dass sie Nazis genannt werden. Das sollte man doch nicht machen, you know? Also nicht jeder Deutsche ist ein Nazi. Aber ich verstehe das halt nicht. Und das macht mich gerade so wütend, weil ich mir denke, what the fuck? Ich dachte, wir leben in einer, vor allem vielleicht deine Generation, du bist ein bisschen jünger als ich, deine Generation vielleicht ein bisschen aufgeklärt ist, aber anscheinend nicht. Wie schlimm. Ugh.
Also mittlerweile haben sie bestimmt alle zu Black Lives Matter eine schwarze Kachel gepostet.
Ja, wow.
Da bin ich mir sicher, das hab ich sogar bei der einen gesehen, ne? Die eine Cheerleaderin, das hat mir jemand geschenkt, die hat das wirklich gemacht.
Oh mein Gott.
Und da war ich so, at least now she has been awakened. Wenigstens sind sie jetzt vielleicht neu. So denken sie komplett neu. Meine Schule ist mittlerweile auch Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage.
Ja.
Shoutout. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe tatsächlich nicht dieses coole Comeback gehabt, dass ich gesagt habe, Bruder, du bist doch Deutscher. So, wenn du so stolz darauf bist, guck in Deutschlands Geschichte. Wie kommst du darauf, mich jetzt mit irgendwelchen Pseudofakten über marokkanische Touristen zu konfrontieren? Good point. Hatte ich tatsächlich in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach gedacht, wann kann ich hier raus und weinen? Auf dem Klo. Aber good comeback.
I get it. Oh Gott, das ist auch mit dem Black Lives Matter Posting. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute es einfach gepostet haben, weil es ein Trend war. Und das hat mich, glaube ich, sehr wütend gemacht. Weil ich will jetzt nicht davon ausgehen, dass es vielleicht durch auch viele Leute pauschal damit angehen, aber ich glaube, viele Leute setzen sich nicht gegen Rassismus ein, an einem Tisch voller anderer Menschen, you know, wenn jemand irgendwie was Rassistisches sagt oder was sagt, was halt vielleicht nicht okay ist. Also ich frage mich, ob die Chili drin am Familienesstisch sagt so, ja, hey, das ist borderline racist. Das ist halt nicht okay.
Nee,
und
sagt sie ganz sicher nicht.
Und deswegen denke ich mir so, spar dir das Posting, wenn du es halt nicht fühlst. I don't know.
Ich finde das richtig krass. Ich finde das ein richtig guter Punkt. Und mittlerweile bin ich da auch ein bisschen, ich würde nicht sagen radikal. Ich finde, das ist gar nicht so radikal. Was bedeutet radikal? Aber ich bin ein bisschen klarer mit meinen Grenzen. Und wenn ich bestimmte Sachen in meinem Umfeld höre, dann weiß ich einfach, du wirst nicht zu meiner engen FreundInnengruppe gehören. Weil rund um diese Black Lives Matter-Sache, ich glaube, manche, also das hat mich auch sehr frustriert, so wie du sagst, ne? Und es hat mich irgendwie genervt, weil ich auch das Gefühl hatte, es ist dishonest. Mhm. Ich glaube, manche weiße deutsche Menschen haben das auch gemacht, weil sie so ein Guilt-Gefühl hatten. Das war gar nicht böse gemeint, sondern sie hatten einfach so, die waren so, oh mein Gott, ich will nicht rassistisch wirken. Ich finde, das ist schon so sehr selbstherrlich, ehrlich gesagt. Auch wenn das keine böse Absicht hat, es ist ja so ein bisschen so, es geht dir einfach um deine Wirkung nach außen. Und manche haben das, glaube ich, auch einfach nur gemacht, um beim Trend dabei zu sein. Weil ich war mit zwei weißen Freundinnen auf so einer Black Lives Matter Demo in Köln und mich hat das voll bewegt, so viele migrantische Menschen da zu sehen, die zusammen aufstehen und auch einige weiße Menschen. Und ich war so, oh krass, cool, dass wir alle jetzt hier zusammenstehen und ich auf einer Demo endlich mal mehr Menschen sehe, die so aussehen wie ich irgendwie. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass so bei Fridays for Future habe ich mich nie gesehen gefühlt und hatte nie das Gefühl, dass man erwünscht ist, muss ich sagen.
Ja.
Aber diese zwei Freundinnen hatten nach einer Weile keinen Bock mehr, weil ihnen das ein bisschen zu anstrengend und zu heiß war. Und haben dann versucht, mich dazu zu überreden, zusammen zu Hunke Möller zu gehen und langsam nach Hause zu gehen. Und ich war so, es hat mich so frustriert, auch auf dem Rückweg haben wir, also ich bin dann mit denen einfach, ich habe die eine Weile gesagt, hey, ich will hier bleiben und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ja, wir können, wenn ihr unbedingt wollt, halt zurückgehen, I guess.
Und dann haben wir auf dem Rückweg, musste ich denen noch Sachen darüber erklären, weil die angefangen haben zu relativieren, also Polizeigewalt zu relativieren und zu sagen, ja, also ich finde es auch nicht okay, dass manche Parolen da gesagt wurden, meinten die, weil es sind ja auch nicht alle Polizisten und Polizistinnen und so. Und ich dachte mir, fuck your Blackout Tuesday Ding, Posting, fuck your Posting über diese Demo. Du wolltest gar nicht dabei sein. Ich sage die Namen jetzt nicht, ne, aber ich dachte mir wirklich so, was ist das für ein Quatsch? Am Ende postest du das, weil du dich dann irgendwie das Gefühl hast, dass du weniger rassistisch wirkst. Mhm. Aber ganz ehrlich, da steckt nicht so viel dahinter, ist mein Gefühl. Also, ja, ich war da sehr frustriert um die Zeit.
Das ist ein Thema für eine neue Folge. Ich würde einfach zur nächsten Frage rübergehen. Und zwar, was können Deutsche und Marokkanerinnen voneinander lernen?
Voneinander lernen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht gut genug im Community-Building sind. Also es entsteht gerade so ein bisschen was in NRW, wo verschiedene Marokkanerinnen, also vor allem auch Frauen tatsächlich, zu einer Community finden und zu Veranstaltungen sich zusammentreffen. Ich hatte ganz oft das Gefühl, wir sind irgendwie nicht Teil von etwas. Also es gibt die Araber und es gibt die Afrikaner und Afrikanerinnen und so. Und wir sind halt nichts von beiden. Und das Problem mit Nordafrika ist so ein bisschen, erstens sind wir kleiner und weniger Leute als die ganzen anderen, also als zum Beispiel die Araberinnen oder die Afrikanerinnen.
Oder die Afghanistaner.
Ja, stimmt, wir müssen immer sagen, die sind näher als die denken.
I'm so sorry.
Marokkaner sind Afghanerinnen. Ja, und es ist auch so ein bisschen Konflikt in der Region mit irgendwie Algerien und Tunesien. Irgendwie, da hat sich auch nie sowas gebildet, weil Algerien Teil der Wüste möchte in Marokko und so. Also ganz viele Sachen, die ich ganz ehrlich als Diaspora noch nicht mal richtig blicke, weil das mir zu kompliziert ist zu der deutschen Geschichte dazu. Also da muss man einfach, wenn man nicht im Land selbst lebt, habe ich das Gefühl, bekommt man manche Sachen einfach nicht mehr mit. Mhm. Aber es gibt da so ein paar Konflikte und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir als Diaspora lernen müssen, mehr miteinander zu arbeiten, uns mehr zu connecten und mehr zu verstehen, dass wir so, also wirklich auch was bewegen könnten für marokkanischstämmige Menschen in Deutschland, wenn wir mehr zusammenarbeiten würden. Und nicht nur marokkanischstämmig, sondern auch an sich nordafrikanische Menschen. Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass man so denkt, oh, Community ist nur so für, also dass ich jetzt so sage, oh, nur Nordafrikaner zusammen und die Afrikaner sind zusammen und die Araber zusammen. Das muss ja auch nicht so getrennt sein, aber ich glaube, es hilft, wenn man so eine ähnliche, ich glaube, solche Community Spaces, ohne Leute ausschließen zu wollen, können einfach helfen, um geteilte Erfahrungen dann so, also in einem Raum zu sein, wo alle eine ähnliche Kindheit hatten und alle ähnliches Essen kennen und alle die gleiche Musik mögen.
Ja.
Das wäre schön, wenn es das mehr geben würde. Ich glaube, wir könnten lernen, hey, es ist okay, miteinander zu connecten.
Mhm. Was waren so Dinge, mit denen du in deiner Familie, in deiner Erziehung zum Beispiel oder in deinem Upbringing am meisten gestruggelt hast?
Damit, dass mein Vater nicht so ganz gecheckt hat, dass ich halt in Deutschland geboren bin. Also das erleben ja so viele, vor allem junge Frauen, die mit einem migrantischen Vater aufwachsen, beziehungsweise mit einem Vater, der aus einem anderen Land kommt. Weil, also wirklich, ich habe mittlerweile gelernt, meine Erfahrung ist so null individuell, weil immer, wenn ich mit Migra-Kids rede, sagen mir vor allem die Mädels, dass sie genau das Gleiche erlebt haben. Also genau die gleichen Diskussionen über bestimmte Themen, die ihre Auslebung als junge Frau betreffen. Wenn man Teenagerin ist und in Deutschland aufgewachsen ist, hat man einfach eine ganz andere Mentalität mitgenommen. Also aus der Schule hat man einfach ganz andere Gedanken. Man erlebt natürlich in den Sommer, diesen Sommerwochen, dass es in Marokko ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich, wenn Väter zu einer bestimmten Zeit, in meinem Fall, weil mein Vater aus Marokko, er hat das Land irgendwie so 24 oder 25 Jahre erlebt, der nach Deutschland kommt, kennt er Marokko und die Kultur noch aus diesem Zeitpunkt. Marokko hat sich seitdem natürlich weiterentwickelt. Es gibt sehr viele, mittlerweile bekomme ich mit, auch feministische Gedanken in Marokko. Es gibt sehr viele Diskussionen und Aushandlungen in diesem Land. Mein Vater hat davon aber nichts mitbekommen. Er hat Marokko so mitgenommen und wie er die Erziehung wahrnimmt von seinem Vater, wie Marokko damals war. Er hat das, also das ist so, was bei ihm abgespeichert ist. Und jetzt erlebt er Marokko nur ein paar Wochen im Jahr. Er ist dann nach Deutschland gekommen, hat seine erste älteste Tochter bekommen mit meiner Mutter und gemerkt, oh, die hat ja ganz andere Gedanken. Die möchte, kämpft hier plötzlich für ihre Rechte in bestimmten Punkten. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass man länger draußen bleiben möchte mit 14, dass man irgendwie, ich wollte babysitten und Geld verdienen und ich durfte das nicht, weil ich nicht im Haus eines anderen Mannes sein durfte, weil er Angst hatte, dass es etwas passieren wird. Und einfach, wirklich, er hatte so viel Angst vor Deutschen und Deutschland. Er hatte immer Angst, dass mir was passiert. Ich durfte auch nie bei Freundinnen übernachten, mhm. weil wir haben auch ein Haus. Wir haben auch ein Zuhause. Ja. Was weil er Angst hatte, also das war wirklich einfach nur, er meinte das gut, er hatte Angst um mich, weil er Angst hatte, dass andere Männer, das kannte er so, er kennt nicht so viele deutsche Männer, wirklich, er kennt es nur auf der Arbeit. Sein Umfeld hier, er versteht sich einfach nicht so gut mit deutschen Männern. Ja. Das ist eine andere Mentalität. Selbst wenn er es will, sagt er, nein, die sind anders als ich. Und wenn es deutsche Männer in seinem Umfeld sind, sind es muslimische Männer, weil sie einfach was anderes haben, was sie vereint. Und deswegen kennt er halt nicht diese, also er hat wirklich nur dieses böse Bild irgendwie gefühlt in Serien oder ich weiß nicht, in der Zeitung, dass irgendein deutscher Mann die Tochter eines Kumpels vergewaltigt hat. Sorry, das ist vielleicht ein bisschen harsch, aber er hat wirklich immer Angst gehabt, dass mir was passiert bei anderen. Und das fand ich total absurd, weil ich dachte, hä, ich habe so schon fast keine Freundinnen und jetzt willst du mir das auch noch nicht erlauben, wie soll ich hier ein Sozialleben aufbauen? Oder wenn es um Schminke geht oder so. Also wirklich ganz viele Sachen, da habe ich einfach gedacht, oh, Papa, lass mich in Ruhe. Aber ich muss sagen, es hat sich verbessert. Also man hat als älteste Tochter immer das Schlimmste. Man muss immer die Kämpferin sein. Man ist nach außen hin die Integrationsministerin und muss seine Familie verteidigen und sagen, nein, lass mich in Ruhe, lass uns in Ruhe, sei halt auf, rassistisch zu sein. Und nach innen hin ist man die Frauenrechtlerin und Freiheitskämpferin. Und meine jüngste Schwester, die 10 Jahre jünger als ich, darf zum Beispiel sehr viele Sachen, die ich dann erkämpfen musste oder die ich nicht durfte.
Das ist den Weg freigebahnt.
Ich finde, die sollten mir Reparationszahlungen zahlen. Meine Schwestern müssten eigentlich jeden Monat mir so einen Betrag überweisen. Aber mal gucken.
Oh mein Gott, das solltest du vorschlagen. nee, aber ich kenne es auch von meinen Schwestern oder aber auch Cousinen und so. Meine Schwestern zum Beispiel durften halt auch nicht länger draußen bleiben. Oder Übernachtungspartys waren für beide, also für mich nicht und auch für meine Schwester nicht möglich. Also bei meinen Eltern waren da sehr, sehr konstant und so. Wir hatten alle die gleichen Rechte quasi, in Anführungszeichen.
Aber durftest du länger draußen bleiben?
Nee, nicht wirklich. Also also weil ich auch zu lange draußen war, gab es auch Tadel, keine Ahnung. Und ich meine, was halt bei denen noch dazugekommen ist, die durften sicherlich schminken oder ihre Fingernägel machen. Ich glaube, die Ausrede war immer so, ja, du darfst die Fingernägel erst lackieren, wenn du verheiratet bist oder du darfst nur feiern gehen, wenn du verheiratet bist. Ja, und das ist halt echt krass, weil das mit dem Feiern gehen war auch bei mir der Fall. Irgendwann habe ich es halt gemacht, weil fuck it, ich war erwachsen. Also so mit 18 zum ersten Mal feiern gegangen. Ich war so, wow, badass.
Ja, ich sage mal, meine Eltern, ich finde so wirklich migrantische Girls, you can't fuck with us. Wir sind die besten Lügnerinnen. Ja. Du kannst gar nichts, wir wurden erzogen zu den besten Lügnerinnen und Agentinnen der Welt. Das ist wirklich... Aber krass, dass du es auch nicht durftest. Ich finde auch dieses Konzept spannend. Mhm. Du hast ja gesagt, du warst 18 und du bist erwachsen. Fuck it. Ja, das existiert ja für migrantische Eltern nicht. Ja. Dieses Konzept mit 18 ist man erwachsen. Haben deine Eltern das dann so gesagt? Ja, okay, stimmt, er ist erwachsen. Oder musstest
Ich habe die Konsequenzen mit einberechnet. Aber ich dachte mir, weißt du was?
Okay.
Ich dachte mir, okay. Es muss jetzt sein. Ich weiß noch damals, ich bin bei meiner... wie heißt es bei euch, bei der Abiturfeier feiern gegangen und am Tag darauf gab es irgendwie leicht Drama, weil ich, boah, das nehme ich, war einfach bis um, ich war, kannst du es vorstellen, ich war bis um 2 Uhr draußen, um 2 Uhr nach Hause zu kommen ist nichts Besonderes, wow. You know, also, I get it.
Doch, bei uns schon.
Ja, schon, aber so. Ich kam einfach nach Hause und dann wurde ich irgendwie am nächsten Tag voll belehrt und dann gab es so eine Story über, das war ich so, das hat mich so geprägt. Mein Vater hat mir einfach erzählt, wie Kinder gemacht werden. Ich war so, oh mein Gott, I don't wanna be here.
Ach so, er hatte dann den Talk mit 18 gegeben. Krass, ein bisschen spät auch, ne?
I know, right? Thanks, school did that already.
Ja, genau. Und das Internet so,
yeah.
Also nicht mal school.
Thank you for nothing. Aber nee, das war immer so ein riesiges Ding. Aber ja, ich glaube, als Migrant lernt man allgemein sehr gut lügen. Ich will einfach mit der nächsten Frage starten. Du hast vorhin erzählt von der Cheerleaderin, dass sie meinte, dass du 50% deutsch bist. Ich finde das auch immer so witzig. aber jetzt meine Frage, wann fühlst du dich marokkanisch und wann deutsch?
Also ich finde, rückblickend muss ich hier sagen, genetisch bin ich ja 100% marokkanisch. Also ich fand auch ihre Rechnung einfach weird. Ja. Also wenn wir ganz exakt sind, dann stimmt es natürlich nicht. Ja. Dann sind meine Eltern marokkanisch. Das heißt, eigentlich habe ich keine deutschen Gene und es ist auch okay so. Wir sind hier nicht in der Rassenlehre aus der Nazi-Zeit.
Dankeschön.
Ja, ich fühle mich ich fühle mich marokkanisch, wenn ich so ein typisches marokkanisches Kleid trage zu marokkanischen Hochzeiten, diese Kshetra. Die habe ich auch zu meinem Abiball getragen. Und ich war die Schönste dort, weil die anderen haben Pik und Plockenburg getragen. Und ich war so, ha, seht ihr, jetzt wünscht ihr euch, ihr werdet 50% oder 100% Marokkanerinnen. Ne? Also ein richtig schönes Kleid, da bin ich bis heute stolz drauf, weil I was the star. Und eine andere, es gab nicht viele Menschen mit Migrationshintergrund auf meiner Stufe, eine andere Person hat tamilische Wurzeln gehabt und ich meine mich so zu erinnern, dass sie auch ein Kleid aus ihrer Kultur hat. Und das war, wir waren einfach cool. Da fühle ich mich sehr marokkanisch, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich sehe sehr marokkanisch aus. Ich fühle mich marokkanisch, wenn ich ihn so sehr Alman-Settings bin und merke, okay, also ich bin schon sehr deutsch und im Ausland fühle ich mich auch extrem deutsch. Da merke ich einfach, ich bin hier natürlich geboren und aufgewachsen. Ich habe mehr Sachen von hier mitgenommen, als ich sie, glaube ich, also vor allem so von der Denkweise und von, ja, also ich mag schon diese Ordnung und so. Ich mag es nicht, wenn es so laissez-faire ist. Ich finde es super, wenn alles geregelt ist. Es kann natürlich auch marokkanisch sein, aber ich muss sagen, so wenn man sich die Bürokratie hier in Deutschland anguckt, ist es schon eher so ein deutscher Trait als ein marokkanischer. Und ja, da fühle ich mich einfach, wenn ich merke, das ist mir hier zu viel Brezel und Bier, da bin ich so, okay, das ist halt nicht, das bin einfach nicht ich. Was das Essen angeht und so, bin ich eher marokkanisch als deutsch. Ich kenne auch voll viele deutsche Gerichte nicht. Und wenn ich dann so für Drehs in so Dörfern bin und da gibt es nur so Wirtshäuser, finde ich auch ganz spannend, weil ich das aus Duisburg auch einfach nicht kenne, dann oder aus Köln heute. Und dann sitze ich da und merke so, boah, ich kenne die meisten Gerichte nicht. Ich habe so zweimal im Leben vielleicht Spätzle gegessen. Und denke mir so, oh mein Gott, krass. Und wo ich mich sehr marokkanisch gefühlt habe noch, war, als wir in Österreich im Wanderurlaub waren einmal. Wir waren mal ausnahmsweise nicht in Marokko und waren stattdessen wandern in Österreich. Und das war, boah, ich habe mich noch nie so ausländisch gefühlt, weil in diesen Bergen dort meine Mutter mit Hijab und wir alle mit nicht passender Wanderkleidung, sondern einfach so irgendwie Sportsachen mit nicht den richtigen Schuhen und nicht diesen Stöckern da, wir sind so aufgefallen und Leute waren so richtig interessiert an uns auf so eine ganz exotisierende Weise. Also es war nicht so freundlich, sondern es war so, oh, deine Mutter kann Deutsch.
Oh mein Gott.
Das war so ein bisschen wild. Sie sind Ärzte? Ach
so,
wow.
Mit Kopftuch? Ist es?
Geht
erwartet. Das überhaupt?
Ja.
Oh mein Gott.
Das ist geil.
Wie?
Ja, sorry. Ich habe jetzt ein bisschen wild gemixt zwischen Deutsch und Marokkanisch fühlen, aber.
Alles gut. Austria, ich glaube, das ist so die typische Reaktion. Nicht mal in Wien. Also, ich glaube, außerhalb Wiens ist das wahrscheinlich die typische Reaktion auf Menschen, die halt sichtbar migrantisch sind. Aber wenn du, Schliffer, du bist jetzt auf Urlaub und jemand fragt dich, where are you from? Oder halt, wo kommst du her? Was sagst du? Sagst du, du bist deutsch oder sagst du, du bist marokkanisch?
Das ist so spannend. Ich weiß es einfach nicht so genau. Also meine Reaktion ist natürlich erstmal deutsch. Ich würde schon sagen, ich bin Deutsche. Aber das verwirrt schon auch Leute im Ausland sehr schnell, weil ich einfach anscheinend aussehe wie das Gegenteil davon, wie man sich eine deutsche Person vorstellen würde. Also keine glatten blonden Haare, keine blauen Augen. Also einfach nicht da, dieses typisch deutsche Bild. Und ich habe das Gefühl, dass man mit Deutschland noch mal so, vielleicht auch wegen der Geschichte, so ein klareres Bild verbindet. Einfach so wirklich dieses blonde, weiß, blaue Augen. Und das bin ich halt nicht. Ja. Und manchmal bekomme ich diese Rückfragen, in Italien zum Beispiel, auch krass. Italien, habe ich vor 3 Jahren gemerkt, ist schon auch noch sehr, schon auch faschistisch geprägt, muss ich sagen. Also das war schon krass, wie die Leute über andere Menschen geurteilt haben. Selbst wenn ich da war, weil die so dachten, ja, du bist ja nicht eine von denen. Ich dachte mir so, doch, ich bin auch nordafrikanisch. Als ich in New York war vor kurzem für eine Hospitanz, da war ich 2 Monate dort gelebt deswegen. Und da habe ich einfach gesagt, ich bin Deutsche. Und es hat keinen gejuckt. Dort fragt keiner. Also die sind ja alle irgendwie anders. Das hat wirklich niemanden gejuckt. Da habe ich mich auch wirklich deutsch gefühlt, weil ich gemerkt habe, boah, ich bin europäisch, ich bin Deutsche. Das war so für mich das Gegenteil von Amerika. Also, boah, thank God, dass ich bald zurück nach Deutschland kann. Es hängt wirklich ab von der Antwort. Oder auch davon, wie ich das Gefühl habe, wie die andere Person so eingestellt ist. Wenn das so Deutsche im Ausland sind und
das sind auch so Deutsche ohne Migrationshintergrund, dann bestehe ich darauf. Also auch, weil ich an der Frage manchmal merke, dass sie nicht damit klarkommen, dass ich da Deutsch geantwortet habe. Dann bin ich auch richtig so, nee, ja, ich komme, ach, du meinst woher ursprünglich? Ja, Duisburg, da bin ich geboren. Mm, ja.
Aber woher kommst du wirklich? Aber wirklich?
Ja. Bin ich so, weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Aber ja, es hängt wirklich von der Person ab. Ich weiß gar nicht.
Ich finde es voll witzig. Also ich bin ja total weiß, also ich bin aus dem Balkan, aber trotzdem white. Und mir ist aber aufgefallen, wenn Leute mich fragen, wo ich komme, ich sage entweder mittlerweile Wien oder wirklich aus dem Kosovo. I don't know why. Ich glaube, also ich würde jetzt nicht wirklich eben nicht sagen, dass ich Österreicher bin. Also ich bin schon Österreicher auf dem Papier und mag auch Österreich. Ich fühle mich nicht österreichisch, deswegen sage ich halt meistens albanisch oder halt wienerisch und that's it. Weil das halt meine Identität ist. I don't know.
Ja, stimmt. Ich habe ja vorher auch andere Podcast-Folgen gehört und da hatte jemand anders auch gesagt, dass diese Person sich berlinerisch fühlt.
Ja, Özge war das, ja.
Und ja, genau. Und ich dachte mir, ja, das kann ich auch besser nachvollziehen. Also ich würde trotzdem Deutsche sagen, einfach weil ich, also wenn man ganz ehrlich ist, ich könnte ja nicht in Marokko leben. Mhm. Also ich habe so Freundinnen, die sagen so, ja, ich bin Marokkanerin und hauen sich so auf die Brust dabei und sind so, ja. Und dann denke ich mir so, ja, schön, ne, aber du könntest da niemals überleben. Mhm. Schwester, ich weiß nicht, ob du da leben willst. So, müssen wir mal ehrlich sein. Ja. Und dann denke ich mir, selbst wenn es Probleme hier gibt und selbst wenn nicht kulturell, ich habe mir das Gefühl, Deutschland hat nicht so eine klare kulturelle Identität, mit der ich mich, also weiß ich nicht, sagen wir Brezeln oder so, das ist halt, ich find's schwierig, das zu pinpointen und viele meiner deutschen Freundinnen ohne Migrationshintergrund finden das auch. Also die könnten mir auch nicht, wenn ich gefragt habe, was glaubst du denn, ist deutsche Kultur, da können viele einfach nicht richtig drauf antworten und wissen es auch selbst nicht so genau. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, wenn man einen Migrationshintergrund bei dem man klarer sagen kann, das ist das und das, es ist schon schwierig zu sagen, nee, ich bin aber Deutsche, weil man halt vielleicht mehr mit dem Herzen, mit diesen ganzen kulturellen Markern in Marokko sich identifizieren kann und in Deutschland nicht weiß, womit man sich identifizieren soll. Aber wenn es so um das Lebensgefühl und so geht, würde ich auch eher sagen, es ist eine Region. Also ich würde ähnlich wie du und Özge, die gesagt haben, Wien oder Berlin, sagen, NRW ist schon so, ja, ich glaube, hier fühle ich mich schon sehr wohl und ich bin einfach aus NRW, das merke ich.
Anyway, ich würde jetzt einfach in den nächsten Abschnitt springen und zwar in den Journalismus und mit einer schönen ersten Frage und zwar, was ist der beste Part an deinem Job?
Der coolste Part in meinem Job ist, dass ich mich immer wieder in Themen einarbeiten kann, die ich entweder super spannend finde sowieso und deswegen es cool finde, dass ich die Zeit dafür habe, mich da einzuarbeiten, weil viele das natürlich nicht haben. Meine Mutter als Ärztin oder mein Vater als Ingenieur, die machen halt den ganzen Tag was anderes. Dann fahren sie nach Hause und hören vielleicht die Nachrichten, die ich dann unter anderem vielleicht aufgearbeitet habe. Und die haben nicht den ganzen Tag Zeit, sich in so ein Thema einzuarbeiten. Das finde ich cool, dass das sowieso meistens so Themen sind, die ich spannend finde. Man kann sich auch einfach spezialisieren. Und ich finde es auch cool, wenn ich überrascht werde mit Themen, auf die ich eigentlich keinen Bock gehabt hätte oder die ich nicht so auf dem Schirm hatte. Ich muss aber sagen, dass ich gerade so am Anfang meiner Karriere stehe und so am Anfang meines Lebens, 22, dass ich manchmal sogar ein bisschen, also ich denke mir so, oh, ich weiß nicht, was ich super spannend finde. Ich muss es gerade für mich rausfinden, was ich spannend an meinem Job finde und mich dann ein bisschen spezialisieren. Also ich bin gerade so in der Phase, wo ich überlege, oh, was will ich eigentlich? Als Jugendliche wollte ich in Kriege und Krisengebiete gehen. Und also es war wirklich mein Traum. Ich wollte unbedingt von dort aus berichten, weil ich dachte, dann bewege ich was in der Welt und dann helfe ich Menschen. Und jetzt weiß ich nicht so ganz. Also ich will nicht sterben im Krieg. So, ich würde schon gerne noch ein bisschen mitbekommen von dieser Welt. Anscheinend werden aber Kriegsjournos einfach abgeschossen. Ja. Ist gar nicht so sicher, wie ich dachte damals. Ich dachte so, Presseweste heißt, man schießt nicht. Turns out, nein. Deswegen weiß ich noch nicht. Vielleicht wird mich das in nächster Zeit trotzdem interessieren. Vielleicht werde ich Auslandskorrespondentin und reise durch die Welt. Und das wird dann der coolste Part an meinem Job, neue Länder bereisen. Oder vielleicht werde ich auch so lokal, das glaube ich nicht, aber vielleicht, ne? Also mal schauen. Ich weiß noch nicht so 100%.
Ja. Findest du Medienberichten zu wenig über muslimische oder arabisch oder muslimisch gelesene Lebensrealitäten?
Also zu wenig ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie. Die berichten gerne über Clankriminalität. Da habe ich auch vor kurzem erst was gesehen. Die Zeit hat gestern, vielleicht kannst du es ja verlinken, die Zeit hatte dazu eine spannende Analyse, die aufgedeckt hat, inwiefern die Polizei mit sogenannten Clans und so umgeht und wie auch in der Berichterstattung darüber geschrieben wird. Ja, also ich finde, es wird nicht zu wenig berichtet, aber es wird definitiv nicht auf Augenhöhe berichtet und es wird auch nicht Perspektiven, also es werden nicht genug Beispiele gezeigt. Also ich habe das Gefühl, man hat so einen klaren Blick in Redaktionen auf muslimische Menschen vor allem, migrantisch geprägte Menschen auch, aber ich finde es noch viel schlimmer, wenn es um muslimische Menschen geht und auch auf den Islam an sich als Religion. Und dieser Blick ist sehr negativ und dieser Blick ist nicht sehr vielfältig. Dieser Blick ist auch nicht sehr, der basiert nicht auf Wissen irgendwie über die Religion. Es basiert vor allem auf Nichtwissen. Und das Problem in Redaktionen ist, das erlebe ich gerade selbst firsthand in den Redaktionen, in denen ich unter anderem sitze, aber auch durch Berichte von Freunden und Freundinnen. Ganz oft ist man als Person, die Migrationshintergrund hat und die Connections zum Islam hat, weil sie selbst Freundinnen hat oder selbst muslimisch ist, die einzige Person, die in der Redaktion sitzt und diese Position vertritt, oder man ist eine von wenigen anderen. Und ganz oft ist es strukturell so, dass die Menschen, die Migrationshintergrund haben, keine Entscheidungsmacht haben. Sie sind nicht schon seit Jahren dabei und sind zum Beispiel Redakteur, Redakteurin oder in irgendeiner Weise inhaltsgebend, sondern das sind ganz oft Studierende, Hilfskräfte. Oder es ist so, dass diese Person vielleicht das Materialmanagement macht und dann halt sich darum kümmert, dass wir Material bekommen von den Agenturen. Aber das ist dann keine Autorin oder ein Autor. Und dann sitzt man halt in Konferenzen und bekommt mit, dass Sachen so berichtet werden, wie man, oder auf so eine Art und Weise gesehen werden, wie man das persönlich nicht unterstützen würde, und bringt seine Meinung vielleicht sogar ein, wenn man in der Position ist, das zu tun. Aber man hat niemanden, der das irgendwie nachvollziehen kann. Mhm. Und ich finde, das Problem in der Redaktion ist, dass noch nicht, also erstens auf der Seite der Menschen, die diese Perspektive einfach nicht haben, von Haus aus oder aufgrund ihres Hintergrunds, ist keine Offenheit. Also es ist nicht so, dass die perspektivoffen in diese Debatten reingehen. Es ist ganz oft so, ich habe diese Meinung, die basiert auf nichts, basiert wirklich auf null Wissen und auch nicht auf Friends, die irgendwie das belegen können. Aber trotzdem habe ich diese Meinung und ich denke zum Beispiel, der Islam ist scheiße oder der unterdrückt Frauen per se und muslimische Frauen sind an sich nicht feministisch oder sowas, solche Glaubenssätze. Und wenn dann eine Person kommt, die diese Glaubenssätze irgendwie versucht zu widerlegen oder sagt, ja, aber es gibt auch andere Beispiele, dann ist das nicht so, dass man auf einen offenen Raum stößt, sondern erstmal auf ganz viele Widerstände. Und wenn man die einzige Person ist oder eine von zwei oder drei, gegen all diese Widerstände anzukommen, das ist praktisch unmöglich. Mhm. Also es geht einfach nicht. Wenn da 20 Leute sitzen, die das komplett anders sehen und auch nicht in der Lage sind, sich in andere Menschen hineinzuversetzen oder es einfach nicht wollen. Und das finde ich schwierig, weil die Debatte ist nicht offen. In ganz vielen, also ich kenne keine Redaktion, ehrlich gesagt, wo die Debatte offen ist. Vor allem nicht in den großen Landesrundfunkanstalten oder bei den großen Zeitungen. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube, selbst wenn man sich, also viele denken sich, boah, wir haben jetzt eine Migra hier, yay, aber die eine Migra kann, also es ist immer noch nicht fair. Und es kann nicht sein, dass ich neben meinem Job als Journalistin auch noch zusätzlich so viel erklären muss. Es ist einfach echt anstrengend und vielleicht sollte ich einfach extra bezahlt werden.
Für die Bildungsarbeit.
Ja, genau. Also ja, es muss sich viel ändern und ich verstehe auch, warum über Islam, muslimische Frauen, migrantisch geprägte Menschen aktuell immer noch sehr viel, aber nicht sehr vielfältig oder sehr ergebnisoffen berichtet wird, sage ich jetzt mal. Es wird noch sehr klischeebehaftet berichtet.
Was können deutsche und westliche Medien besser machen in Bezug auf die Lebensrealitäten von muslimischen und muslimisch gelesenen Menschen?
Oh, es wäre gut, wenn man so einen Kurs belegt. Also ich finde es manchmal auch so, ich denke mir so, ja, okay, ein Antirassismuskurs wird nicht alles lösen, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, es reicht halt nicht einfach nur so eine Migra oder eine Muslima in der also beziehungsweise das Ding ist, man hat meistens ja auch in Redaktionen keine Hijabis zum Beispiel, also sichtbar muslimische Menschen. Ich kenne gerade niemanden in meinen Redaktionen. Es gibt eine Studentin, die ich kenne in einer meiner großen Redaktion, und in dieser Redaktion arbeiten mehrere hundert Menschen. Und da kenne ich einfach nur eine einzige Studentin, die einen Hijab trägt. In anderen Redaktionen, die sind aber auch kleiner, ist da keine Person, die zum Beispiel Hijab trägt. Also klar, man könnte daran auch arbeiten, ne? Also nicht nur könnte, man sollte. Es gibt ja bestimmt einen Grund, dass Hijabis nicht im Journalismus sind. Und das liegt nicht daran, dass sie dumm sind oder dass sie es nicht können oder keinen Bock darauf haben. Das merke ich in meinem Umfeld ganz stark, dass da auf jeden Fall Interesse dran herrscht, aber irgendwie, ja, nicht sehr offen ist und auch einfach keine positiven Beispiele sind. Also es gibt ja einfach niemanden, bis auf wenige. Ich kenne so bei der dpa zum Beispiel eine Person oder bei Korrektiv, aber wirklich wenige Beispiele. Also klar, man sollte diese Perspektiven auch so sich in die Redaktion reinholen in Form von Menschen, aber ich glaube, dass die ganzen anderen Menschen weil natürlich werden wir die jetzt nicht alle feuern, weil sie weiß sind und privilegiert, sondern die müssen irgendwie eine Offenheit entwickeln. Es kann nicht sein, dass da so viele Menschen in Redaktionen sitzen, die keine Menschen in ihrem Umfeld haben, die muslimisch sind und nur ihr Leben lang gehört haben, der Islam ist an sich per se irgendwie backwards, Terrorismus und keine Frauenrechte. Und das ist das, was sie dann in Konferenzen tragen oder wie sie an Beiträge rangehen. Also es muss irgendwie Schulungen geben. Und ich finde, es sollte eine Mindestvoraussetzung sein, dass Menschen, wenn sie Journalismus machen, eine Offenheit für andere Menschen haben. Ich kenne ja auch nicht jede Perspektive von Haus aus. Ich bin einfach, ich habe Migrationshintergrund, ist ja klar, aber ich bin zum Beispiel nicht schwarz. Ich bin auch kein Mann, aber ich kann ja trotzdem über Männerergebnisse offen berichten. Und ich weiß ich nicht, also ich kann auch über ganz viele Religionen Ergebnisse offen berichten, beziehungsweise versuche es. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass da kein, dass man das einfach nicht will. Also das, ich habe wirklich schon so Diskussionen in Konferenzen geführt, wo es vor allem auch um den Islam ging, wo ich mir dachte, hä, ich glaube, wir müssen hier wirklich einfach mal wollen wir einmal Religionsunterricht machen oder so? Also es kann ja nicht sein, dass ihr darüber berichtet, ihr wisst ja gar nichts. Und das muss ich ändern. Also vielleicht Schulungen. Und es braucht auf jeden Fall mehr Hijabis. Ich finde das super traurig, dass ich dann nirgendwo Hijabis in meinen Redaktionen sitzen habe. Und finde, also da ist es ein strukturelles Problem. Wenn es keinen gibt und nur eine Studentin, die ich jetzt aufzählen kann, in meinen Redaktionen, dann wird es nicht, also dann machen wir was falsch in diesen Redaktionen und müssen was ändern. Vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil wir über allem, für alle Menschen da sind und sowohl alle Menschen aufnehmen müssen sollten, also außer das sind Menschen, die sich irgendwie diskriminierend äußern und so, ne? Aber an sich sollten wir versuchen, Perspektiven darzustellen. Und die sollten zum einen bei uns vorhanden sein. Und nicht nur bei WDR 4U. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein WDR-Sender, der zumindest habe ich das Gefühl, WDR-intern unter Kollegen und Kolleginnen keine so hohe Relevanz genießt. Ist auch kein eigener so Fernsehsender oder so. Ich habe mich davon nie angesprochen gefühlt. Deswegen weiß ich darüber ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ich habe das nur so ein bisschen durch Kolleginnen und Kollegen jetzt mitbekommen. Aber ich habe zum Beispiel auch nie als Jugendliche, obwohl ich Migrationshintergrund habe, diesen Sender mitbekommen. Aber das ist für mein Gefühl, und so fühlen sich auch viele andere migrantische Menschen im Umfeld, die Journalismus machen beim WDR. Das ist sowas wie so eine Abschiebestelle. Und da werden dann halt so ganz viele Menschen hingeschickt. Hey, wir haben das für euch gemacht. Da sind die ganzen Migras. Aber das News-Flaggschiff, aka zum Beispiel der WDR Newsroom, da werden die Nachrichten gemacht. Da ist die größte Nachrichtensendung vom WDR oder 1Live oder so. Die großen Sender, die alle kennen, da mangelt es so heftig an Diversität und so heftig an Perspektiven von migrantisch geprägten Menschen, von muslimischen Menschen, dass ich mir so denke, hä, wir sind in NRW, was geht hier ab? Also, also zwei Sachen. Die Menschen müssen offener werden, geschult werden, die keine zum Beispiel keiner Minderheit angehören und auf der anderen Seite brauchen wir einfach auch manche Perspektiven noch, die nicht vorhanden sind.
Auf jeden Fall. Was mich jetzt voll interessiert, das habe ich gar nicht gefragt, aber was war dein treibender Faktor, in den Journalismus zu gehen?
Ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht so ganz, wo es herkam, so wirklich. Also ich glaube, ich fand es einfach immer super cool, Carla Kolumna zu sehen. Und das ist so voll das Klischee, ne? Aber ich habe wirklich immer so in Bewerbungen geschrieben, habe ich damals vor allem immer so geschrieben, ja, ich möchte die marokkanische Carla Kolumna sein.
Oh Gott, wie süß.
Und das ist so, rückblickend denke ich mir so, ne, rückblickend denke ich mir so ein bisschen cringe. Wirklich.
Aber das ist jeder kennt Carla Kolumna.
Ja, stimmt. Und die ist einfach auch ein Icon, oder? Also Carrie Bradshaw, das durfte ich natürlich nicht gucken, weil legit im Titel steht Sex. Meine Eltern haben mir das ganz sicher nicht erlaubt, Sex in the City zu gucken. Aber so Carla Kolumna war einfach, die war, ich dachte so, das bin ich. Die ist so laut und ein bisschen frech und die fährt auf ihrem Moped. Ich habe bis heute keinen Führerschein, das ist vielleicht nicht so mein Ding. Aber so, ich fahre Bahn, also same thing. Und bin da so. Und die ist einfach, die war so cool, die war auch alleinstehend. Das sehe ich jetzt für mich nicht so unbedingt in meinem Lebensweg, aber irgendwie fand ich das cool, dass es sie gab.
Ja.
Und dass sie halt ihr Ding gemacht hat. Deswegen war das immer so meine iconic Person. Und ich glaube deswegen, vielleicht war sie so mein Bezug dazu. Weil irgendwann habe ich einfach entschieden, mit 14 oder 15, ich habe das gegoogelt bei uns in der Bibliothek. Wir hatten nämlich zu der Zeit keinen Computer zu Hause, beziehungsweise ich durfte zumindest jetzt nicht einen Computer benutzen. Und deswegen habe ich immer sehr lange Zeit im SLZ bei uns verbracht und habe da Sachen gegoogelt und so und gelesen. Und ich habe dann gegoogelt Journalismus NRW, Kinder oder Jugendliche und habe einfach gesucht. Ich war so, was kann ich machen? Und habe da so kostenlose Workshops gefunden, weil ich habe auch immer kostenlos reingeschrieben, weil ich kein Geld hatte. Aber so NRW-Journalismus kostenlos.
Wie cool.
Und irgendwann habe ich, ich frage mich auch echt, ich bin so dankbar, dass das irgendwie in meinen Kopf gekommen ist, das zu machen. Weil ganz lange habe ich natürlich nichts gefunden. Oder nur so einen Workshop beim WDR habe ich mal mit 13, 14 gefunden. Da habe ich ich weiß gar nicht, wo ich das Geld dafür gefunden habe. Aber ich habe meinen Eltern auf jeden Fall nichts davon erzählt, weil ich dachte, die finden das nicht gut. Und war dann bei so einem Workshop beim WDR, wo man so kostenlos irgendwie so eine Radiosendung zusammen machen konnte. Und da habe ich zum Beispiel die Nachrichten gesprochen. Ich wusste direkt, das will ich machen. Ich will die Nachrichten sprechen. Also ich hatte immer so einen Bezug zu, ich wollte nicht die Moderation machen, weil ich so dachte, nee, da kann man ja gar nicht sowas vorbereiten und ich will auch wirklich seriös sein und so. Und dann mit 15 habe ich gefunden, dass es so eine Jugendredaktion bei uns gab in Duisburg, eine Jugendredaktion beim Radiosender. Und dann habe ich mich bei dem Radio beworben und habe das richtig ernst genommen. Ich habe da so voll lange erklärt, warum sie mich nehmen müssen, die 15-jährige Tesnim aus Duisburg. Habe so einen Lebenslauf geschrieben, so was habe ich gemacht zu dem Zeitpunkt? Nix. Aber ich habe so geschrieben, ja, ich war in der Schulzeitung, genau, da war ich in der Grundschule schon. Ich habe für die Schulzeitung damals geschrieben, den Tintenklecks oder Tintenfleck. Ja, und dann haben die mich genommen, die haben auch jeden genommen, also ich habe das definitiv zu ernst genommen und habe da halt Radio gemacht, habe dadurch über die Funke Mediengruppe erfahren und so und dann hat sich das halt entwickelt und ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht hat geholfen, dass ich in Deutsch immer gut war, weil ich es musste, weil meine Mutter mich gezwungen hat, gut in Deutsch zu sein, damit ich integriert wirke. Ja, ich glaube, mehrere Sachen haben einfach reingespielt und meine Tante hat damals, als ich 16 war, gesagt, du schaffst das niemals, also sie meinte so, es war eine Tante aus Marokko, die hat natürlich noch eine andere Denkweise und einen anderen Blick auf Journalismus. Und in Marokko ist Journalismus auch einfach nicht so etabliert wie hier. Ich glaube, in Deutschland gibt es so viel mehr Möglichkeiten als dort. Also Pressefreiheit auch einfach so ein Vorteil, ne? Würde ich jetzt sagen, ist in Marokko nicht so das Ding im Vergleich zu hier. Da kannst du schon mal eingebuchtet werden, wenn du vielleicht nicht so gute Sachen über den König sagst. Sag ich jetzt mal so. Und das ist hier vielleicht nicht so verbreitet. Ja, deswegen hat sie halt so gesagt, als ich gesagt habe, nee, ich möchte auf jeden Fall Journalistin werden, meinte sie, mach was Richtiges und das schaffen wirklich nur die Besten. Also es ist ganz schwierig, jemals da erfolgreich zu werden. Und das hat mich sehr angetrieben, weil ich so dachte, wie krass, dass du mir hier vorschreiben willst, ob ich die Beste wäre. Ja, vielleicht bin ich die Beste, Tante. Vielleicht schaffe ich das dann. Was ist das denn für ein Quatsch? Und das hat mich, glaube ich, nochmal so bestätigt, wo ich so dachte, pff, ja, zeige ich es euch.
Als ich damals begonnen habe, journalistisches Schreiben, du hast das mit Carla Kolumna gehabt. Ich habe geschrieben gehabt in meiner Bewerbung, wie ging das Zitat von Spider-Man? Mit großer Stärke kommt große Verantwortung, sowas in der Richtung. Ich glaube, ich habe das reingeschrieben gehabt und meinte so, ja, Journalismus hat sehr viel Verantwortung und die will ich tragen, bla bla, so und sowas halt. Es war echt cringe.
Oh, ich mag das. Würde ich das lesen jetzt als Redakteurin, wäre ich so, yes, yes.
Iconic. Oh Gott, aber auf jeden Fall habe ich mir auch gedacht so, ich möchte voll gerne irgendwas machen, was Menschen bewegt, was ein Sprachrohr ist. Und irgendwann ist mir aufgefallen, ich glaube, was ich wollte, war wirklich Aktivismus machen. Und ich habe mir so, will ich überhaupt Journalismus machen? Also ich finde Journalismus geil. Ich habe so einen Respekt vor allen meinen Freunden und Freundinnen, die im Journalismus sind und auch vor dir zum Beispiel. Aber ich habe irgendwann gedacht, boah, nee, ich glaube, ich möchte gerne über wichtige Sachen reden, die mir wichtig sind. Aber so dieser journalistische Alltag, die ist mir too much.
Aber das Gefühl kann ich voll nachvollziehen. Also ich glaube, deswegen habe ich auch diese Sparte im Journalismus gewählt. Ich glaube schon, dass es natürlich einfach verschiedene Sachen gibt, ne? Also es gibt einfach auch vielleicht Themen, die nicht unbedingt nachrichtlich sind oder gesellschaftspolitisch. Du könntest natürlich auch noch eine andere Form vom Journalismus wählen, ne? Da würdest du das mehr machen. Aber trotzdem fühlt man sich sehr oft, das hatte ich auch in letzter Zeit, so seit es noch mehr, also es ist ja gerade einfach mehrere Kriege auf einmal und mehrere Situationen, dann noch der Rechtsruck in Deutschland, dann, also einfach viele Sachen, die auf einmal passieren, wegen denen man sich so ein bisschen schlecht fühlt. Und ich habe immer gesagt, ich mache Journalismus, weil ich mich sonst einfach hilflos fühlen würde. Man könnte natürlich auch in die Politik gehen oder aktivistisch sein oder so oder andere Sachen machen, um sich nicht hilflos zu fühlen. Aber das war für mich so der beste Weg und der, mit dem ich mich am wohlsten fühle. Aber trotzdem hatte ich immer mal wieder die Momente in letzter Zeit, wo ich so dachte, boah, es verändert sich aber halt nicht direkt alles. Und trotzdem haben wir hier ein Recht. Mhm. Egal was, also trotzdem gewinnt die AfD nach der Korrektivrecherche in Berlin zum Beispiel an Stimmen. Danach noch, bei der Wahl, obwohl es so eine Recherche gab, das fühlt sich schon so ein bisschen entmutigend an und denkt man sich so, oh, krass, also reicht es nicht, die Infos zu euch zu geben? So ist es doch eigentlich so ein Hebel der Demokratie, so wird immer gesagt, dass man versucht damit ja dazu beizutragen, ein besseres Zusammenleben zu haben. Aber ich verstehe auf jeden Fall, deswegen auch dieses Gefühl, das kommt manchmal trotzdem aktuell auch noch bei mir auf. Vor allem, wenn man so im sicheren Deutschland ist und andere Menschen sind so, das habe ich wirklich stark aktuell, so sind in Kriegsregionen unterwegs als Journalisten und Journalistinnen und ich denke mir so, boah, einfach, also voll lame von mir auch, so irgendwie hier so zu sitzen und darüber zu schreiben und deren Agenturmeldungen zu lesen, während die den krassen Job machen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig so zu denken, aber ja.
Ich komme jetzt einfach zur letzten Frage tatsächlich. Und zwar, das ist meine Lieblingsfrage. Schliffer, du sprichst gerade mit deinem 50-jährigen Ich. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
Du bist nicht so uncool, wie dir das alle einreden. Also ich wurde sehr viel gemobbt während meiner Jugendzeit. Also komplette Schulzeit, ja. Also gute Noten kommen nicht so gut an.
Also ich finde, du bist cool.
Ich fand die Schule auch noch richtig toll. Dankeschön. Das sage ich meinem 15-jährigen Ich jetzt auch. Du bist cool. Ich weiß nämlich noch, damals habe ich immer so gegoogelt. Kennst du WikiHow?
Ja, yeah, I love it.
Ja, ich habe immer gegoogelt, wie kann man beliebt sein, weil ich das so schlimm fand. Und ich finde es gerade richtig krass, dass es so Jugendserien gibt, in denen Leute, wie ich oder wie ich mich damals gefühlt habe, ihre Perspektiven dargestellt werden. Es gibt zum Beispiel, also das hilft total. Ich gucke gerade so eine Netflix-Serie, Al-Rawabi School of Girls. Das ist so ein jordanisches, also so eine jordanische Serie sein über so eine Mädchenschule. Und es ist eine dicke Empfehlung von mir. Die zweite Staffel ist gerade rausgekommen. Und ich habe das jetzt gestern fertig geguckt. Und da geht es eben so um Mobbing-Situationen und worin das enden kann und so. Und ich hatte so das Gefühl, ich habe mich voll gesehen in diesen Menschen und fand es gleichzeitig schön, wie dann gezeigt wurde, wie schlimm es enden kann, aber wie die Menschen danach darum mit umgehen und wie man eigentlich damit umgehen könnte. Also es war so sehr heilsam irgendwie. Ich würde meinem 15-jährigen Ich diese Serie empfehlen und sagen, hier, guck sie. Das wird dir vielleicht helfen, ein bisschen. Und ich würde sagen, ja, es ist voll cool, marokkanisch zu sein. Du musst deine Haare wirklich nicht blond färben, weil du wirst es bereuen. Also bleib bei deinen braunen Locken. Die sind auch schön. Und geh weiter zum Arabischunterricht, weil das ist so eine krasse Sprache und du wirst, das ist ein unique selling point. Das wollen andere Leute. Wenn Deutsche Arabisch können und das auf ihren Lebenslauf schreiben, ohne Migrationshintergrund, dann ist das eine tolle Sache. Also behalt dir das bei. Oh, was noch? Ich würde dir gerne so viel sagen. Ne? Also es war wirklich so eine schlimme Zeit. Ich hasse einfach, ich finde es so traurig. Wenn ich meine Tochter habe oder einen Sohn, ich werde mir so viel Mühe, glaube ich, für diese Zeit bei denen geben, weil das, man erlebt so viel und fühlt so viel in dieser Zeit. Und es prägt einen so stark, weil man wird das erstmal nicht los. Man wird immer ein bisschen von diesem Mindset leider beibehalten. Und ich glaube, diese Mobbingphase werde ich nie so komplett los von mir reißen. Das erlebe ich bei Freundinnen, die auch gemobbt wurden, auch. Also die sagen das auch, die haben immer noch so Mechanismen deswegen bei sich bei. Und ich wünschte einfach, ich hätte das damals schon verarbeitet und nicht so erlebt. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, du bist cool und es ist super okay, Schule zu lieben und es ist auch voll okay, gute Noten zu schreiben. Und du wirst irgendwann Freundinnen haben. Es ist okay, dass du gerade vielleicht nicht so viele an deiner Schule hast, aber irgendwann wirst du Freundinnen haben. An der Uni wird es besser.
Ich glaube, ohne jetzt irgendwie zu schleimerisch zu sein, aber ich finde es halt toll, was du gerade machst. Ich glaube, dein 15-jähriges Ich würde zu dir hochschauen. Ich bin mir sicher, dass andere Personen zu dir hochschauen. Gerade jetzt. Ich glaube, du bist eine Inspiration für viele Menschen. Tessiem, ich bin ultra happy, dass wir dieses Gespräch geführt haben. Es hat mir ultra viel Spaß gemacht.
Mir auch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und für alle anderen Menschen, die gerade noch zuhören, vergesst nicht, guten Degret zu abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und Co. Bis zum nächsten Mal. Bye.
Salam und Servus.
Servus.